NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Obwohl die israelische Polizei sämtliche Sicherheitskontrollen am Tempelberg in Jerusalem wieder abgebaut hat, halten die massenhaften Proteste an. Es gibt weiter viele Verletzte und auch für heute hatten die palästinensischen Organisationen Fatah und Hamas wieder zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Heute Morgen verhängte die Polizei deshalb ein Zutrittsverbot zur Altstadt für palästinensische Männer unter 50 Jahren. Begonnen hatte der Konflikt vor 14 Tagen mit der Ermordung zweier israelischer Polizisten durch arabische Attentäter am Tempelberg. Daraufhin hatte die israelische Polizei Metalldetektoren an den Eingängen zum Tempelbergsgelände installiert. Michael Fürst ist der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Herr Fürst, Sie engagieren sich schon lange im Dialog mit der palästinensischen Gemeinde hier in Hannover. Was passiert da gerade in Jerusalem?
Ja, Frau Engelin, das ist kaum noch nachvollziehbar. Sie haben es gerade gesagt, ich habe einen sehr guten Kontakt zur palästinensischen Gemeinde. Ich bin befreundet mit dem Vorsitzenden, der Yazid Chamoud. Und man kann beinahe nur noch den Kopf schütteln. Wenn jemand Sicherheitsmaßnahmen ergreift, weil offenkundig geworden ist, dass Waffen aus dem Felsendom oder Al-Aqsa-Moschee zu den Attentätern gelangt sind, die die israelischen Polizisten umgebracht haben, dann muss man doch eigentlich dafür Verständnis haben. Und wenn man dieses Verständnis nicht aufbringt, dann hat man andere Ziele im Kopf. Dann geht es also um mehr politische Dinge.
Worum geht es, denken Sie, der Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der Hamas? Weshalb eskalieren die an diesem Punkt?
Ich glaube, dass Hamas und dass Abbas das Gefühl haben, dass sie im Augenblick in der arabischen Welt nicht mehr so ernst genommen werden. Dass man sie ein wenig fallen lässt im arabischen Raum. Weil es andere wichtigere Dinge im Augenblick gibt als dieses, ich sage mal, israelisch-palästinensische Problem, dieses
zum
kleine.
Zum Beispiel den Iran.
Ja, zum Beispiel den Iran. Und ich glaube, das ist sein Anliegen jetzt, dass er versucht, über den Glauben, über die bedeutende Einrichtung auf dem Tempelberg da oben, dass man da wieder den Rückhalt findet in der arabischen Welt.
Mit er meinen Sie Abbas?
Abbas, ja.
Und die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg ist das drittwichtigste muslimische Heiligtum. Das ist sozusagen sein Trumpf.
Ja, natürlich ist es sein Trumpf. Aber die Israelis haben ja nun auch dort bedeutende Positionen. Also die Klagemauer ist die wichtigste für uns.
Die Palästinenser haben mehrfach die Sorge geäußert, Israel wolle den Status des Tempelberges. Also, dass der Tempelberg verwaltet wird von der jordanischen Seite. Das wolle Israel ändern. Ist das wahrscheinlich, dass Israel das ändern will?
Nein, dies ist in keiner Weise wahrscheinlich. Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Israel irgendetwas verändern will. Israel, die Juden, wir Juden haben die Klagemauer, die Westenmauer des alten Tempels, des Salomonischen Tempels. Das ist das, was uns dort als Heiligtum wichtig ist. Aber uns sind die beiden Heiligtümer der muslimischen Welt dort nicht von, ich sage mal, herausragender Bedeutung für uns.
Ja, und Israel hat ja die Religionsfreiheit der Muslime mit diesen Einrichtungen auch immer respektiert.
Ja, man muss ja eins sagen, die gab es früher nicht. Diese Religionsfreiheit vor dem 67er Krieg.
Ja, Juden war der Zugang verwehrt zur Klagemauer, solange Ost-Jerusalem noch unter jordanischer Kontrolle war, also vor 67. Belasten diese Konflikte in Jerusalem Ihre Beziehung hier als jüdische Gemeinde zur palästinensischen Gemeinde?
Nein, überhaupt nicht. Also Yazid Chamoud ist zum Beispiel sehr eng befreundet mit dem palästinensischen Erzbischof von Jerusalem, den ich auch gut kenne, mit dem ich, sag ich mal, auch befreundet bin. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns treffen in Jerusalem. Es gibt ja auch andere Interessen dort als nur, sag ich mal, palästinensisch-muslimische. Es gibt auch palästinensisch-christliche. Die darf man nicht vergessen dabei.
Sind Sie im Gespräch miteinander? Kommen Sie zu einer ähnlichen Einschätzung der Lage dort?
Wir sind natürlich ständig im Gespräch. Wir haben aber unterschiedliche, doch häufig auch unterschiedliche Auffassungen von verschiedenen Dingen. Uns eint aber die Bemühung, wir müssen Frieden schaffen. Und das sehen wir immer wieder gefährdet durch unnötige Angriffe von beiden Seiten.
Wie sehen Sie denn die Berichterstattung hier in Deutschland?
Am Anfang sehr problematisch. Im Augenblick reguliert sich das Ganze wieder. Wissen Sie, mich stört, wenn ich in den Medien lese oder höre oder sehe, dass israelische Polizisten umgebracht worden sind, aber nicht gesagt wird, dass sie umgebracht worden sind von arabischen Israelis, von Palästinensern möglicherweise auch. Dann wird gesagt, es sind drei Menschen umgebracht worden. Dann wird dabei aber nicht gesagt, dass sich dabei um eine israelische Familie handelt. Da muss man genauer sein in den Medien.
Die Regierung Netanjahu steht ja jetzt sehr in der Kritik. Also Sicherheitsmaßnahmen wurden wieder abgebaut. Das wird von den Palästinensern als großer Erfolg gefeiert. Israel wird es eher als Niederlage sehen. Wie beurteilen Sie das Agieren dieser Regierung Netanjahu?
Ja, also die Regierung agiert ja im Grunde gar nicht. Diese Regierung hat gar keinerlei Vision für einen Frieden. Sie hat auch keine Vision, wie es weitergehen soll. Das ist ein Manipulieren von einem Tag auf den anderen. Ich habe also wenig Vertrauen in diese Regierung derzeit.
Das war Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, zu den Auseinandersetzungen am Tempelberg in Jerusalem. Wir haben das Gespräch am Vormittag aufgezeichnet. Bei uns geht es gleich um eine altehrwürdige Einrichtung, die eine sehr junge Jugendarbeit macht. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland wird 100 Jahre alt. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Abbau der Metalldetektoren am Tempelberg in Jerusalem begrüßt. Er bezeichnete die Maßnahmen aber als unzureichend. Israel müsse die Menschenrechte respektieren. Das israelische Außenministerium verurteilte Erdogans Äußerungen scharf. Es sei absurd, dass die türkische Regierung, die die kurdische Minderheit brutal unterdrücke und Journalisten ins Gefängnis werfe, Israel belehren wolle. Am vergangenen Wochenende hatten anti-israelische Demonstranten in Istanbul die Eingangstüre der Synagoge Neve Shalom mit Gegenständen beworfen und versucht, sie einzutreten. Der amerikanische Anti-Defamation League verurteilte den Zwischenfall und verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die staatlichen Behörden der Türkei für die nötige Sicherheit sorgen würden. Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Großbritannien hat im ersten Halbjahr 2017 ein neues Rekordhoch erreicht. Dies geht aus einem Bericht des Community Security Trust hervor, der sich für die Sicherheit der jüdischen Gemeinde im Vereinigten Königreich einsetzt. Demnach gab es zwischen Januar und Juni 2017 knapp 800 Übergriffe auf Juden, davon 80 tätliche Angriffe. Das bedeutet einen Anstieg um 30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die britische Innenministerin Amber Rudd sicherte den jüdischen Gemeinden finanzielle Unterstützung in Höhe von umgerechnet 15 Millionen Euro zu, die für Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden sollen. Der Mord in Paris an der Jüdin Sara Halimi sorgt in Frankreich für eine zunehmende öffentliche Debatte. Familienangehörige, prominente Intellektuelle und der Präsident des Rates der Juden in Frankreich kritisieren, dass die Anklage gegen den mutmaßlichen Täter einen möglichen antisemitischen Hintergrund nicht mit einbeziehe. Die 66 Jahre alte Französin war im April von einem 27 Jahre alten Nachbarn in ihrer Wohnung überfallen und ermordet worden. Der Muslim soll nach der Tat Suren rezitiert haben. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron forderte, den Fall eindeutig aufzuklären. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat seine Forderung nach einem Bundesbeauftragten zur Bekämpfung von Antisemitismus und einer gesetzlichen Definition von Antisemitismus wiederholt. Das EU-Parlament habe das allen Mitgliedstaaten empfohlen. Wenn ausgerechnet Deutschland keinen Beauftragten benennen würde, wäre das ausgesprochen merkwürdig, sagte Schuster. Im Juni hatte der Bundestag den Bericht des Expertenkreises Antisemitismus und dessen Vorschlag beraten, einen Beauftragten zu benennen. Es kam jedoch nicht zu einer Abstimmung. Soweit die Meldungen.
Als die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland vor 100 Jahren gegründet wurde, 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, da kümmerte sie sich vor allem um arme jüdische Einwanderer aus Osteuropa. Die ZWST, wie sie kurz genannt wird, ist als jüdische Einrichtung das, was auf evangelischer Seite das Diakonische Werk oder bei den Katholiken die Caritas ist, ein Wohlfahrtsverband. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm sie sich der Holocaust-Überlebenden an, die im Versteck, in Lagern oder auf der Flucht überlebt hatten. Jetzt, zu ihrem 100. Geburtstag, konzentriert sie viel Kraft darauf, die jüdische Zukunft in Deutschland zu sichern, mit einer sehr ansprechenden Jugendarbeit, wie Michael Hollenbach herausfand.
Bleib ganz einfach, wie du bist, einfach jüdisch und let's go!
Zu den Highlights der jüdischen Jugendarbeit zählt der Musikwettbewerb Jurovision. Angelehnt an den Eurovision Song Contest stimmen Jugendliche einmal im Jahr darüber ab, welche jüdischen Musiker die beste Performance abgeliefert haben. Sieger in diesem Jahr waren die Hamburger.
Bleib ganz einfach, wie du bist, einfach jüdisch und let's go.
Die 18 Jahre alte Mascha, die auch begeistert beim Eurovision mitgemischt hat, ist gerade auf dem Sprung nach Israel.
Ich bin selber Jüdin und es ist einfach so, dass halt man immer sich sehr zu Israel hingezogen fühlt und es für einen ja wie so ein zweites Zuhause ist, obwohl man da nie wirklich war.
Mascha gehört zu den rund ein Dutzend Jugendlichen, die sich im rheinhessischen Bad Sobernheim auf ein Jahr in Israel vorbereiten.
Gleichberechtigung?
Laura Kasses ist die Leiterin des Deutsch-Israelischen Freiwilligendienstes, ein Projekt der jüdischen Zentralwohlfahrt. Vor 2 Jahren wurde der Freiwilligendienst gestartet. Israelische Jugendliche kommen nach Deutschland, Deutsche fahren nach Israel, um Menschen vor Ort zu helfen.
Die Idee dahinter ist eigentlich, dass man im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der deutsch-israelischen Beziehungen eigentlich viele Projekte ins Leben rufen wollte, die diese diplomatischen Beziehungen auch ein bisschen mehr in die zivilgesellschaftliche Ebene hineintragen.
Vor 2 Jahren habe man mit insgesamt 6 Jugendlichen begonnen, nun seien es schon 30. Mit dabei ist die 19 Jahre alte Anna. Sie hat, wie viele jüdische Jugendliche, erst relativ spät den Weg in die Gemeinde gefunden.
Meine Eltern waren wahrscheinlich noch nie in einer Synagoge bei einem Gebet. Ich bin komplett untraditionell und unreligiös aufgewachsen. Und ich wusste wirklich überhaupt nicht, dass es irgendetwas gibt.
Die Eltern der meisten Jugendlichen, die sich in den Gemeinden engagieren, stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. Anna dachte lange, in die Synagoge gehen nur alte Menschen.
Als ich dann das alles gesehen habe, dass es die jüdische Jugendarbeit gibt, war ich total geflasht und überrascht und erstaunt. Es hat mir alles so gut gefallen. Es war, als hätte man etwas gefunden, wo man sich zugehörig fühlt.
Jugendliche wie Anna gehören zur ersten Generation der jüdischen Kontingentflüchtlinge, die sich in Deutschland heimisch fühlen.
Ich kenne das ja auch von meiner Familie, meine Großeltern, weil sie seit 10 Jahren in Deutschland leben, verspüren eine extreme Nostalgie und möchten zurück nach Weißrussland. Aber wenn man mich fragt, wo meine Heimat ist, dann werde ich sagen, dass ich mich sehr deutsch fühle und gleichzeitig sehr jüdisch.
Laura Kasses von der ZWST leitet viele Seminare und Fortbildungen mit jüdischen Jugendlichen. 2-mal im Jahr begleitet sie auch die Machanotz, Ferienlager für Jugendliche, die in Deutschland, aber auch in Israel oder den USA durchgeführt werden. Ihr ist es wichtig, den Fokus nicht auf die Probleme zu richten.
Wenn wir hier gemeinsam sind, sprechen wir nicht überwiegend über Antisemitismus oder über die Bewältigung der Shoah. Prinzipiell geht es eigentlich darum, mal auch sich darüber zu freuen, irgendwie auch eine diverse Identität zu haben und etwas zu haben, was anders ist, eigentlich was ganz Bereicherndes ist. Und ich denke, dass das natürlich auch was ist, was die jüdische Jugendarbeit sehr mitprägt und was viele auch da wahnsinnig hinzieht.
Das können Mascha und Anna nur bestätigen. Für sie ist die Jugendgruppe mehr als eine religiöse Heimat.
Man entdeckt einfach, dass man sich für Sachen interessiert hat, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt oder dass sie mich berühren.
Ich trage auch mit vollem Stolz meinen Davidstern immer und ich gehe natürlich mit Vorsicht ran, weil es mal zu Vorfällen kommt und auch man selbst von Freunden was mitbekommt. Aber ich persönlich, wenn man mich nicht mag, weil ich jüdisch bin, dann finde ich, ist es nicht mein Problem. Ich betrachte das als einen Stolz, dass ich jüdisch sein darf.
Anna hat sich mittlerweile selbst zur Jugendleiterin ausbilden lassen.
Das ist unser Ziel, dass auch die jungen Menschen eben diese jüdische Identität entwickeln und sich zu diesen Gemeinden zugehörig fühlen. Also ich denke, wir tragen da die Verantwortung.
Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland begeistert junge Leute für das Judentum und sie wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Es ist bekannt, dass es Mose verwehrt war, das Land Israel zu betreten. Er versucht, Gott noch einmal umzustimmen, doch der Erfolg bleibt aus und Mose lässt das Volk wissen: Aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern sprach: Lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Der Midrasch Devarim stellt einen interessanten Zusammenhang zwischen 2 bedeutenden Persönlichkeiten aus der Geschichte Israels her. Er geht der Frage nach, wie sie sich im Blick auf ihr Volk und Land und ihre Herkunft verhalten. Dabei handelt es sich um Josef, der das Volk Israel nach Ägypten brachte, und um Mose, der es 430 Jahre später aus Ägypten wieder nach Israel führte. Zunächst gibt uns der Midrasch einen Einblick in Moses Diskussion mit Gott. Er hält dem Ewigen vor, warum der in Ägypten verstorbene Josef seine letzte Ruhe am Ende im Land Israel finden durfte, aber ihm, Mose, das verwehrt wird. Gott entgegnet ihm, dass Josef seine Herkunft aus dem Land Israel immer betont und daher das Recht hat, in seinem Land auch beerdigt zu werden. Und in der Tat gibt uns die Tora an verschiedenen Stellen Zeugnis von dieser Haltung Josefs. Als es Potiphas Frau misslang, ihn zu verführen, rief sie aufgebracht ihr Gesinde und sprach zu ihnen ausdrücklich von dem hebräischen Mann, der sich angeblich an ihr vergriffen habe. Ohne seinen Namen zu nennen, wusste man im Hause Potiphas sofort Bescheid, dass es sich um Josef handeln musste. Er hatte also keineswegs mit seiner hebräischen Herkunft hinterm Berg gehalten, obwohl er sich in höchsten Diensten bei dem Kämmerer des Pharao befand. Demgegenüber hört man von Mose keinerlei Bestätigung seiner hebräischen Identität, die ihm ein Recht auf eine Bestattung in Israel einräumen würde. Im Gegenteil, eher scheint er seine wahre Herkunft verschweigen zu wollen. Die 7 Töchter Midians haben Hilfe durch Mose beim Tränken ihrer Schafe erfahren. Davon berichten sie ihrem Vater mit den Worten: »Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten.« Mose korrigiert diese Aussage nicht. Er schweigt einfach dazu. Er verstand sich zuerst als Ägypter. Doch hat Gottes negativer Bescheid an Mose, dass er nicht mit seinem Volk über den Jordan in das verheißene Land einziehen wird, nach dem Midrasch, noch einen ganz anderen Grund. Mose wird zwar das Los mit der ungehorsamen Wüstengeneration teilen und an der Grenze zum Land Israel sterben und begraben werden, doch seine Rolle als Führer des Volkes ist damit nicht beendet. Bei der Auferstehung der Toten werden es die in der Wüste Begrabenen ihm zu verdanken haben, dass auch sie noch in das Land Israel einziehen werden. Der Midrasch begründet den Verbleib des Mose in der Wüste auch mit der Notwendigkeit, dass er am Ende alle ins verheißene Land führt. Damit zahlt Mose den hohen Preis eines großen Anführers. Seine Solidarität mit dem Volk reicht weit über seinen Tod hinaus.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.